Ego FM.
The wide variety of broadcasts include group discussion.
Ego FM Talk Radio.
Persönlichkeiten im Gespräch.
Mit Dominik Kollmann.
Schönen Mittwochabend und Servus zu einer neuen Ausgabe vom Ego FM Talk Radio. Ich freue mich heute sehr auf meinen heutigen Gast. Er ist ein wahres bayerisches Multitalent. 1970, ich wandelte noch nicht auf dieser Erde, ist er in München geboren, in Straubing aufgewachsen und hat sich als Kabarettist, Musiker, Autor, Schauspieler und TV-Moderator einen Namen gemacht. Vor kurzem hat er ein Buch veröffentlicht, sein neuestes Werk. Es heißt Ein Steinpilz für die Ewigkeit. Darüber möchten wir unter anderem auch sprechen, aber hauptsächlich auch mit ihm, Hannes Ringelstetter. Hannes, servus.
Servus, grüß dich, Dominik.
Hey, es freut mich sehr, dass wir es endlich mal geschafft haben, dich hier ins Studio zu bekommen.
Ja, ich freue mich auch total. Ich mag's hier, ich war noch nie da und bin großer Ego-FM-Hörer, insofern...
Du bist das
komm ich nach Hause.
Jetzt muss man nachher noch von dir ein Foto machen, dass wir wissen, wie unser Ego vom Hörer aussieht.
Ja, ich bin untypisch, glaube ich, aber ich höre es wirklich wahnsinnig gern, weil ich bin tatsächlich immer auf der Suche nach neuer Musik. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als jemand, der musikaffin ist, irgendwie dann mit 35 sein Musikinteresse einzustellen. Und insofern finde ich bei Ego FM immer wieder Perlen und die mir dann in die Playlist folgen und das finde ich super.
Sehr schön, so soll es sein. Du bist ja selbst auch sehr musikalisch. Du kannst Klavier spielen, du kannst Gitarre spielen, du kannst aber auch singen, du kannst Schauspieler moderieren, du kannst eigentlich quasi sehr, sehr viel. Wie wichtig?
Naja, oder halt nichts gescheit.
Wie wichtig ist es dir selbst denn, so viele unterschiedliche Dinge tatsächlich machen zu dürfen? Weil das ist ja auch ein Privileg.
Also jetzt ist es ein Geschenk mittlerweile und ein Privileg und ich bin wahnsinnig dankbar dafür. Es ist aber geboren komplett aus der Not. Also ich hatte einfach mit nichts, es hat halt nichts wirklich funktioniert. Und dann habe ich halt alles mich breit aufgestellt und habe halt aus allen Bereichen was gemacht, was sich halt ergeben hat und wo es halt geklappt hat, damit da irgendwie eine Existenz draus wird. Aber ich bin es nicht angetreten und habe gesagt, ich halte mich für multitalentiert und jetzt sollt's mal alle erfahren, was ich für ein geiler Allrounder bin, sondern was ich eben gar nicht bin, sondern ich habe das große Glück in meinem Wesen, vor allem als ich noch jünger war, dass ich keine Angst habe. So, wenn du mir jetzt sagst, okay, stell dich da hin und spiel eine Rolle im Schauspieler, dann probiere ich das halt aus. Und ich hatte immer das Selbstbewusstsein, Songs zu schreiben. Ich fand das einen der schönsten Vorgänge, die man im Leben machen kann, Lieder zu schreiben. Nicht einmal das Auftreten, das schon auch natürlich, aber Songs schreiben finde ich, oder auch Bücher schreiben oder überhaupt schreiben, war immer so meiner eigenartigen Persönlichkeit geschuldet, dass ich sowohl, was ja auch so ein Attribut ist, das mir gern gegeben wird, Rampensau, dass ich das zum einen gern vor Leuten bin und mir das nichts ausmacht, aber ich halt auch wahnsinnig gern kreativ bin, in Ruhe, in Stille. Und deswegen haben sich diese beiden Pole in diesen Berufsfeldern, wie du es gerade ausgesprochen hast,
gefunden.
Ja, genau. Und jetzt ist es natürlich ein unfassbares Privileg, weil ich kann wirklich jetzt so nach meinem Empfinden gehen, was ich als nächstes für Projekte angehen mag, ob die eher still sind oder ob die eher auf Tour sind, ob die so, das ist super.
Das kann auch tatsächlich nicht jeder von sich behaupten, sich seinen Arbeitsalltag so schön gestalten zu können, oder?
Nein, also es hat viele Jahre
auch wert.
Ja, es hat viele Jahre der Zwänge gebraucht, um das überhaupt dahin zu kommen. Aber ich habe mir fest vorgenommen, dass ich das nimmer anders mache. Ja. Das ist genau so.
Sehr schöne Einstellung. Hannes, du bist im niederbayerischen Straubing aufgewachsen. Ja. Vielleicht kannst du uns kurz mal mit in deine Kindheit nehmen. Wie würdest du die heute beschreiben, wenn du zurückblickst?
Dadurch, dass ich nicht in Straubing selber, also selbst da muss man Unterscheidungen machen, sondern in einem eingemeindeten Dorf aufgewachsen bin, hatte ich eine wahnsinnige Diskrepanz zwischen meinem Außen, das war dieses Dorf, inklusive Landwirtschaft, was ich super fand, und mein Elternhaus, mein Vater Deutschlehrer, Geschichtslehrer, Bildungsbürgertum, intellektueller Katholizismus, das war alles andere als dörflich. So. Und wir haben auch in der Siedlung gewohnt, wie man das so schön gesagt hat.
Im Speckgürtel.
Ja, nee, aber halt in der Neue, wo die zugezogen halt waren. Insofern gab es da ein Spannungsverhältnis und es gab das Spannungsverhältnis des Dorfes gegen die Stadt Straubing, wo ich dann immer natürlich, je größer ich wurde, umso mehr bin ich dahin geradelt und so. Und dann war ich auf dem Gymnasium da auch dort. Was in den 80ern eine extreme City war, also das muss man einfach sagen, das war für viele Drogenhochburg. Es war, das Roxy war eine Diskothek, die war wirklich über die Grenzen hinaus bekannt. Mhm. Es hat super Kneipen gehabt. Es war wirklich, es war richtig was los. Da sind sie noch nicht weggezogen. Das ging dann Ende der 80er, ist man dann nach Regensburg gezogen zum Studieren. Mhm. Ich auch. Mhm. Also mit mir und meiner Generation oder meinem Jahrgängen ist dann Straubing ein bisschen
zusammengefallen.
Ja, tatsächlich. Und wobei sie immer noch, finde ich, erstaunlich ist, was dort noch alles gibt und wo man noch hingehen kann. Und also ich immer, bin jetzt oft dort, aber wenn ich dort bin, fällt immer jemand was ein, wo man noch hin kann. Das ist schon gut da. Und es hat mich total geprägt und es hat in dieser Widersprüchlichkeit dazu geführt, dass ich so ein Beobachter geworden bin, glaube ich. Also ich hab nie wirklich wo dazugehört dadurch und habe mir deshalb einen neuen Standpunkt gesucht. Der war so der, okay, schauen wir das an, ich schaue mir das an. Und überall, wenn du hinschaust, liegt Humor. So, es wird lustig. So. Das hatte ich einfach. Das war ein großes Glück, empfinde ich heute. Hab natürlich auch, ich habe klassisches Klavier gelernt und bin da meine Etüden und draußen war irgendwie Fahnenweihe und irgendwie schlechte Blaskapellen. So. Also es war auch da musikalischer totaler Bruch immer da. Also das ist eigentlich was sich durch mein Leben zieht. Dieser Bruch und jetzt mal vielleicht küchenpsychologisch gesprochen, habe ich selber nicht den Bruch, sondern habe den irgendwie als etwas beobachtet, wo man was draus machen kann.
Ich habe gelesen etwas, was uns tatsächlich verbindet. Du hast als Kind auch schon relativ früh gerne Leute unterhalten, eher im Privaten und da musste oft die Verwandtschaft herhalten, habe ich gelesen. Ich habe mit meinem Bruder zusammen im Keller immer die Kollmann-Show aufgeführt. Oma und Opa mussten jeden Nachmittag für einen Fünfer sich unten eine Stunde lang reinsetzen in unserem Schmarrn zuschauen.
Geschäftstüchtig, der Herr
Oder wie kann man sich das bei dir vorstellen? Was hast du da damals getrieben?
Also bei mir war es tatsächlich, glaube ich, so, dass ich mochte diese verwandtschaftlichen Sitzungen. Irgendwie mochte ich das, mag ich bis heute übrigens. Mhm. Aber ich fand es irgendwie seltsam, dass das nie nach meinen Themen geht. Mhm. So. Fand ich irgendwie nicht cool. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich irgendwie lustige Sachen mache, dann ist die Aufmerksamkeit bei mir. Und dann habe ich Showtime. So. Dann schauen mich alle an und finden das offensichtlich gut. Und ich hatte drei unverheiratete Tanten: die Tante Martha, die Tante Maria und die Tante Mathilde, die oft bei uns waren und die waren halt so leicht zu begeistern, weil die fanden halt alles super. So. Und deswegen bin ich da so eingestiegen und hatte wahnsinnige Freude dran, wenn Menschen lachen. Mhm. Bei uns ging es auch oft politisch zu und auch gesellschaftsrelevant in den Gesprächen, aber am schönsten fand ich es halt, wenn es albern wurde. Mhm. Und deswegen habe ich mir das halt in irgendeiner Form zugelegt. Natürlich weiß ich, dass es was damit zu tun hat, dass man diese Aufmerksamkeit auch braucht und sucht und diese Liebe, die dann dahinterher kommt, auch sucht und geliebt werden will. Das ist mir schon alles klar, aber ist halt so. Mhm. Andere haben das nicht und wir haben es was anderes.
Hat dich ja auch beruflich relativ weit gebracht, oder? Dieses innerliche Gefühl.
Ja, aber erst, wenn wir so in die Tiefe gehen wollen, als ich das nimmer zwingend gebraucht habe. Also ich glaube, es gibt natürlich welche, die ziehen das durch und sind einfach Selbstdarsteller und bleiben da radikal und werden sehr unangenehm, finde ich. Mhm. Und bei mir war es tatsächlich, hat das Leben das so vorbereitet, dass ich erst, nachdem ich mich von meinem Ego ein Stück weit verabschiedet hatte und das nicht mehr so wichtig war für mich, sondern ich mehr auf die Qualität versucht habe zu schauen, dann hat das Leben gesagt, okay, dann go. Mhm. So, das ist ein bisschen schon meine Geschichte, dass ich nicht in der Zeit, wo ich es unbedingt wollte, habe ich es nicht bekommen. Mhm.
Interessant. Du, ich habe auch gelesen, dein Jugendtraum war es eigentlich mal Rockstar zu werden.
Bin ich ja, verdammt nochmal.
Bist du, aber was du nicht bist, Wetten, das Moderator, denn das war auch ein Jugendtraum von dir. Und da wollte ich mal ganz kurz fragen, du hast irgendwo mal erzählt, dass das die einzige Fernsehshow war, die du kanntest. Habt ihr relativ wenig Fernsehen geschaut daheim damals?
Also bis ich 14 war, habe ich, glaube ich, nur Neues aus Uhlenbusch und, wie heißt das feuerrote Spielmobil. Und hin und wieder die Klamottenkiste und so komische Humorsachen, so Slapstick-Zeug. Nee, ich habe überhaupt nicht ferngeschaut. Also
aber hättest du können oder hast du nicht
wollen? Nee, wir haben nicht dürfen einfach. Ich habe das später nachgeholt alles. Also ich habe dann in meiner ganzen Studienzeit habe ich eigentlich alles angeschaut, was im Fernsehen lief. Da gab es schon Privates und ich habe alles geschaut. Aber in meiner Kindheit und frühen Jugend habe ich praktisch kein Fern gesehen. außer eben so ein paar so Sport-Highlights und eben Samstagabendshows und da vor allem Wetten, dass. Und als der Frank das noch moderiert hat, das war eigentlich so, das war, fand ich krass, dass es das gibt, weil der so seriös war, aber es gab schon, und dann kam Tommy und hat, den kannte ich aus dem Radio natürlich, von Bayern 3, und dann hat der diese Show übernommen und dann hatte das so diesen, also der hatte diesen Style, sage ich mal, den ich mir auch für mich vorstellen hätte können, weil diesen Frank Elstner Style, den konnte ich mir nicht
dieses
vorstellen.
Dieses fast schon journalistische irgendwie.
Ja, und auch diese, man, der Frank ist ja wirklich ein unfassbar seriöser, nahbarer, aber auch konzentrierter Mensch. Den hätte es, was der Tommy dann hatte, irgendwie so dieses Flap, go, so ich hau jetzt mal einen raus. So. Und war wahnsinnig vorbereitet, der Frank, glaube ich. Immer noch, wenn er was macht, ist er immer noch wahnsinnig vorbereitet.
Also bist du eher der Gottschalk als der Elstner?
Weiß ich nicht. Also der Gottschalk von damals, den fand ich schon richtig gut. Ich fand aber auch Günther Jauch zum Beispiel gut. Den finde ich auch bis heute großartig.
Ja, stimmt.
Aber ich sage mal so, ich habe in den, als ich dann selber angefangen habe, Ende der 90er quasi im Lokalfernsehen Sendungen zu moderieren, war gerade Harald Schmidt ja groß. Also das war ja so der King of
Late Night.
Late Night. Und das Late-Night-Show, ab da war irgendwie eigentlich dieses Wetten-Das-Ding auch gar nicht mehr so meins.
So präsent.
Sondern da ging es darum, was ist Late-Night? Und das hat mich total fasziniert. Dieses Konzept.
Und heutzutage moderierst du selbst so ein Konzept fast
ja,
so in die Richtung, oder?
Ja, und hatte genau damit aber auch meinen Hassel und meinen Fight, weil du natürlich merkst, dieses Late-Night-Konzept ist der Teufel und der liebe Gott zugleich. Weil auf der einen Seite weiß jeder, wie es gehört, das ist der Teufel. Und deswegen weiß auch, glaubt jeder, wie es gehört. Und auf der anderen Seite ist mir leider, oder was heißt nach ungefähr in dem ersten Jahr, als wir das angefangen haben, bewusst geworden, dass es in der Late-Night, in der deutschen Late-Night keine Talker gibt. Sondern Selbstdarsteller, sage ich jetzt mal, oder Zyniker oder Satiriker. Und die aber, wo der Gast so halt durch, der muss halt, auch kommen.
Durchknutet wird, ja.
Jetzt habe ich aber Empathie. Das ist meine Kernkompetenz quasi in Fernsehshows. Das heißt, ich muss mir einen anderen Anfang überlegen. Ich komme mit diesem, ich hau jetzt 20 harte Gags raus. Das wird nicht funktionieren, weil ich nicht energetisch umschalten kann auf Empathie. Das heißt, ich muss mir für den Anfang was Menschenfreundlicheres überlegen, also Selbstironischeres. Und das hat mich, also die Caro und mich und unsere Redaktion und unsere Autoren und so weiter, was wir da alles haben, das war ein Weg, das umzuswitchen aus dieser 0815 bekannten Late-Night-Idee zu diesem Konzept, wie es jetzt seit ein paar Jahren, also einigen Jahren schon, quasi konsequent durchgereicht wird, dass wir sagen, okay, wir sind selbstironisch, wir haben einen albernen Anfang, springen nicht über jedes Politikstöckchen, das uns der Söder oder wer auch immer hinhält, sondern überlegen uns vielleicht lieber einen eigenen Scheiß. So. Und dann aus dieser Energie raus kann man empathische Talks führen. So, das, und trotzdem ist es für mich eine Late-Night-Show.
Ja.
Aber halt anders, also es ist lustigerweise... Einfach. In der Geschichte der Late-Night-Shows sind wir wieder komplett drin, weil das ist natürlich nicht Letterman, sondern es ist wenn, dann Jimmy Fallon, von der Energie her.
Ja.
Also insofern haben wir, ist das eigentlich was Late-Night-Shows allgemein als Entwicklung genommen haben, weil es einfach andere Zeiten sind.
Ja. Und sie ist sehr sympathisch auf jeden Fall. Das muss man auch dazu sagen. Ihr habt das gut entwickelt über die letzten, ich glaube, über 10 Jahre mittlerweile, gell?
8 Jahre sind es.
8 Jahre. Ja. Ja, Wahnsinn.
Ja, ja.
Sag mal, Hannes, würdest du dich als Grant bezeichnen? Du hast nämlich mal gesagt, dass es dich eher irritiert, wenn Menschen so ganz schnell nah werden. Das findest du irgendwie komisch, weil du denkst, die wollen gleich irgendwie was. Also bist du eher jemand, der erstmal ein bisschen Zeit benötigt, um so eine gewisse Nähe zu finden bei Menschen, bei neuen Menschen?
Es sind jetzt 2 Fragen. Das mit dem Grant würde ich für mich verneinen. Ich stelle es nur als bayerisches Phänomen fest. Aber ich selber bin nicht grantig.
Forderst aber das UNESCO-Weltkulturerbe dafür, hast du mal gesagt?
Ja, weil es einfach ein bayerisches Phänomen ist.
Ja.
Das schon krass ist, dass das stabil auch bleibt durch die Generationen. Ich selber bin das nicht. Genauso wie ich der Blecken zum Beispiel selber nicht mag. Ich finde, das ist kein menschenfreundlicher Umgang miteinander. Dass man immer nur schaut, dass der andere möglichst blöd dasteht. Das finde ich irgendwie seltsam. Der zweite Teil der Frage war...
Wenn du jemand Neues kennenlernst...
Ach so, ja. Das ist... Ich glaube, da kann ich missverständig sein. Weil Ich bin offen und ich bin wahnsinnig interessiert und ich bin wahnsinnig neugierig, auch was Menschen betrifft. Das ist aber extrovertiert sein, nicht offen, also in Wahrheit.
Ja.
Und bis ich mich wirklich aufmache, es wird besser, weil man nicht mehr so viel Scheiß auf Deutsch gesagt, was andere Leute über mich denken. Aber wenn es an den Kern geht, kann ich es immer noch besser über einen Kunstgriff tun, also über einen Song oder jetzt von mir aus über das Buch, wo es ja auch um ein intimes Thema geht, kann ich das besser als, wenn jetzt der Vorgang andersrum wäre, ich müsste erst Interviews geben und dann ein Buch schreiben, damit würde ich mich schwer tun. Mhm. Kann erst ein Buch schreiben und dann kennt es schon jemand und dann kann ich darüber erzählen. Mhm. So. Ich bin schon, das ist keine Koketterie, aber ich weiß, dass ich im Wesen eigentlich schüchtern bin, was aber gar kein Widerspruch ist, weil durch das, dass man mutig ist und das als Kind schon gemacht hat, was wir vorhin erzählt haben, dass man das überwindet.
Aha, also wie so ein Schalter.
Genau, dann, kann man diese Schüchternheit eben schon sehr lange überwinden. Aber ich glaube, dass ganz viele in unserem Beruf in Wahrheit schüchterne Menschen sind. Sie haben aber den Trick gefunden, den braucht der andere gar nicht. So wie du aus dem Ding rauskommst und wie du eine Selbstsicherheit ausstrahlen kannst, dass dir die gar nicht draufkommen, dass du es eigentlich nicht bist. So, ja, weißt du, was ich meine?
Ja, jetzt verstehe ich tatsächlich, wie das bei mir funktioniert. Ich habe das nicht verstanden, wie ich das schaffe. Wenn man so alte Kindergartenlehrer oder Schullehrer fragt, wie ich so war, dann sagen die alle immer, das war schüchterner Bub.
Ja, bei mir auch. Oder? Bei mir war jetzt eine Grundschullehrerin in irgendwie blaue Couch Auftritt? Oder was bei irgendeinem Open-Interview. Und dann hat die gesagt, dass ich ernst und schüchtern und zurückhaltend war. Also ich war nie der Klassenclown. Also überhaupt nicht. Dass dann später mit 15 so in der üblichen Clique halt, die alle die Haut drauf, das schon. Aber ich war als Kind 0,0 laut.
Spannend. Hannes, du hast es gerade angesprochen, dein Buch, darüber wollen wir natürlich sprechen, das du geschrieben hast. Lass uns erst kurz auf deinen Vater kommen. Du hast mir erzählt, dass der erst spät im Leben tatsächlich gelernt hat, dich für dein Tun und Schaffen zu loben. War das so ein bisschen Bestandteil eines Erziehungskonzeptes bei ihm damals? Ja, oder?
Ja, das kann man schon so sagen. Ja. Also fordern und fördern. So Sprüche und so Ideen. Also ein kleiner Teil schwarzer Pädagogik, ein großer Teil humanistische Pädagogik, konservative Menschenführung und ein ganz großer Teil davon, glaube ich, der Idee anheimgeschuldet, dass man Jungs zu erziehen hat. Also wenn man die nicht erzieht, dann geraten die automatisch auf die schiefe Bahn. Das war sein Weltbild. In meinem Fall, bis auf den schwarzen Pädagogikteil, den man sich immer sparen kann. In meinem Fall, ehrlich gesagt, auch nicht einmal so, ja, also wahrscheinlich herzlich, hat er sogar recht.
Ja.
Also ich habe schon auch viel gehabt an mir, wo man Angst kriegen kann, dass der Typ mal das richtig verkackt.
Ich habe gelesen, du hast ihn oft zur Weißglut gebracht, hast den oft angelogen und warst unfassbar frech.
Ja, das angelogen, da muss ich sagen, das habe ich. Aber das hat was mit Angst zu tun. Und den Teil meinte ich gerade. Den finde ich nach wie vor nicht gut. Respekt ja, Autorität ja, bin ich mit allem dabei. Aber Angst haben müssen vor dem Menschen, der dich eigentlich am meisten beschützen soll in der Welt, das finde ich nach wie vor nicht cool. Aber dem war diese Lügerei geschuldet, weil ich natürlich dachte, also es hat natürlich nie gestimmt, weil natürlich ist er ja nicht blöd, er hat es natürlich rausgefunden. Aber mein Vorgang war halt, ich kann ihm die Wahrheit gar nicht sagen, weil die Strafe wird so heftig, dass ich jetzt lieber lüge.
Ah, okay.
Und das hat aber natürlich nicht funktioniert, weil durch die Lüge, mein erwachsener Mann, das weiß ich halt auch, habe auch mit Kindern zu tun, ich sehe dem natürlich an, wenn der lügt. Ja. Also, das habe ich aber nicht gewusst. Deswegen wurde es dann natürlich umso hässlicher.
Du hattest trotzdem sehr viel Bewunderung für deinen Papa, den du tatsächlich als klugen, talentierten Mann beschreibst, auch im Buch. Man ist dann aber ein bisschen überrascht, wenn man erfährt tatsächlich, dass ihr dann doch euch sehr, sehr gefetzt und gestritten habt.
Ja.
Was waren die Probleme zwischen Vater und Sohn damals?
Also wir haben gefetzt, gestritten, eben ab, geht ja erst nach dem, was ich gerade erzählt habe, an Erziehungsmethode, geht ja erst ab einem gewissen Zeitpunkt. Also sprich, sobald er das Gespräch mit dir ernsthaft überhaupt führt. Mhm. Also als Kleinkind oder Kind gibt es ja keine Streitereien, sondern da gibt es Erziehung und du hast dich zu fügen in dem Fall. Mhm. Aber es ging dann natürlich los mit Politik und mit Religion und das waren so unsere zwei Hauptauseinandersetzungen. Und das hat er mal, ich muss sagen, da hat er mir natürlich schon beigebracht, einen Argumentenkoffer zu füllen. Mhm. So, weil der hat wirklich viel gewusst. Das war wirklich, also dass du den mal dran gekriegt hast, irgendwie mit was, das war nahezu unmöglich. Mhm. Der hat, also du konntest anderer Meinung sein, aber du hast wirklich gute Argumente gebracht. Und das habe ich dadurch natürlich gelernt. Deswegen ist er so eine interessante Person, dass es auch wert ist, ein Buch darüber zu schreiben, das jetzt nicht nur mich was angeht, weil er hatte so eine Mischung aus komplett nahezu selbstgefälligen Ich-weiß-alles-Ding und aber eine, auf der anderen Seite wieder eine totale Offenheit. Also er war zum Beispiel, ich wollte Zivildienst machen und nicht zur Bundeswehr. Mhm. Dann hat er gesagt, ja mach. Und dann denkst du, wieso denn da jetzt plötzlich, ja, weil der natürlich mit 15 nur Schützengräben ausgekommen hat und überhaupt keinen Bock hatte auf Krieg. Mhm. So, und das hat er total verstanden. Das war aber dann kurz abgehakt, ja, ja, dann machst du das. Mhm. Tust da gutes Werk, alte Leute pflegen, weißt du so. Mhm. Und dann denkst du, okay, warum ist er jetzt da? Ich habe alles im Laufe meines Lebens natürlich begriffen, das kam warum. Erst irgendwann, ja. Aber, oder zum Beispiel, dass er auch die Friedensidee der 80er verstanden hat, obwohl er für den NATO-Doppelbeschluss und für diese ganzen Pershing-Nummer für das war, also so Helmut Schmidt-artig quasi. Mhm. Aber er hatte immer ein Verständnis für das, auch für so, für die gespinderten Sachen, hat sie halt beendet mit dem Satz, das ist das Recht der Jugend, was dann wieder das Ganze natürlich wieder zusammenhaut auf eine Art. Aber das war so das Spannungsfeld. Du konntest mit ihm super diskutieren, aber du musstest halt Sachen wissen. Mhm. Also dieses blöde nur labern und ich habe jetzt irgendein Gefühl und irgendeine Meinung. Das
hat weil ihn nicht interessiert.
Dann hat er gesagt, ja, warum hast du die Meinung? Bring die Argumente, dann diskutieren wir. Mhm. So. Mhm. Und das hat mir natürlich sehr geholfen. Im on the long, wie man so schön sagt, weil ich dieser Meinung schon auch bin, wenn ich genauer hinschaue.
Man muss es nur erst verstehen.
Ja, genau, aber da hat er mir echt einen großen Gefallen. Was ich heute aus meiner Sicht her weiß, war dieser große Widerspruch bei ihm, das natürlich auch ein Widerspruch meines Lebens ist, zwischen Intellektualität und auf der anderen Seite dieser musischen Ader. Mhm. Weil ich ja finde, dass Musik oder musisch sein was mit nicht was mit Intellektualität zu tun hat, sondern mit sich einlassen, sich loslassen, sich fließen lassen. Dass er das trotzdem hatte, das finde ich bis heute faszinierend. Dass er offensichtlich sehr Kopf war und auf der anderen Seite dann doch wahnsinnig schön zum Beispiel Klavier spielen konnte oder so Sachen machen.
Also doch sehr emotional tatsächlich dann auch.
Ja, ja. Aber halt, du hast es halt von außen
nicht gesehen. Er hat es versteckt.
Ja, genau.
Ja. Kannst du dich an den Tag noch erinnern, als du erfahren hast, dass er nicht mehr hier auf unserer Welt weilt? Was ging da in dir vor?
Naja, das habe ich insofern, das war absehbar. Also wir waren da, ich war ja wochenlang da immer dort und nächtelang, also abendelang und die letzten Tage war klar, eigentlich dachte ich die ganze Zeit, das war jetzt das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Hat sich aber dann doch gezogen und als es dann soweit war, also das war so, ich habe noch immer so ein Festnetztelefon gehabt und dann klingelt das in der Früh um 7 und was soll es sonst sein? Mhm. So. Ich wusste, das ist der Anruf und ich war aber komplett ruhig. Also ich hatte überhaupt keinen, erstens war ich wahnsinnig erschöpft von diesen Wochen davor und es war jetzt wenigstens ein Endpunkt, also es war jetzt irgendwie eine Antwort. Mhm. Und das andere war, dass ich merke, ich hab in der Zeit des Abschiednehmens von meinem Vater so viel über mich und meine Männlichkeit gelernt. Mhm. Also dieses immer, dass man immer alles kontrollieren will zum Beispiel als Typ. Mhm. So.
Und wie man als Mann funktioniert, hast du mal
gesagt. Ja, das meine ich damit.
Genau, ja.
Also ich glaube, Kontrolle ist ein ganz großes Thema bei Männern. Mhm. Verantwortung nennen sie es, aber es ist in Wahrheit, ich will das alles wissen, wie es läuft. Mhm. Und wenn es ums Sterben geht, endet definitiv Kontrolle. Mhm. Du kannst gar nichts machen. Und wenn aber der andere gestorben ist, musst nichts mehr machen. Mhm. Und das habe ich total empfunden. Ich habe total irgend sowas.
Also eine Freiheit.
Ja, quasi auf so einmal, jetzt kann ich es nicht mehr ändern, jetzt ist es so, es ist eine Antwort, es ist vorbei. Und dann war in diesem, natürlich in so einem Trance-Zustand ein bisschen, natürlich, weil du spürst die Verletzung, die das in dir auslöst und den Verlust, das spürst du ja alles irgendwo. Und dann bin ich im Wald. Das ist ganz oft so in meinem Leben, dass ich durch, also das war unser gemeinsames Hobby, war die Schwarmalsucherei. Mhm. Und ich habe mir das zugelegt als Katalysator für meine Lebensprobleme, dass ich in den Wald gehe, ob es jetzt Schwammerl gibt oder nicht, wurscht. Und bin in den Wald und es war Schwammerlzeit und dann habe ich einen Steinpilz gefunden, direkt ich steige aus dem Auto, das war wirklich krass, 2 Meter, ein ganzer junger, kleiner Steinpilz, der praktisch über Nacht gewachsen ist. Circle of Life, einmal durchgespielt, Vater tot, Steinpilz da. Und dann habe ich den mitgenommen und habe ihn auf seine letzte Reise quasi in die Hände gelegt und habe gesagt, gut, da, das ist das, was uns immer verbunden hat und jetzt gebe ich dir den mit.
Schön. So ist auch dann das Buch entstanden, Ein Steinpilz für die Ewigkeit. Du hast mir erzählt, dass dein Vater mit Umarmungen nicht so wirklich richtig umgehen konnte, dass ihr aber tatsächlich am Ende, am Sterbebett, dann doch nochmal einen Vater-Sohn-Moment hattet. Oder ist das richtig?
Ja, wir hatten, ich finde, dass wir die letzten Jahre schon ein paar schöne Vater-Sohn-Momente hatten, so durch, ich habe ihn dann rasiert und so, dann hast du so Nähe-Momente, die ganz ungewöhnlich sind. Ich mache ihm das übrigens nur, ich mache ihm das überhaupt nicht zum Vorwurf, dass man als Mann dieser Generation damit hässelt. So, ich finde das, ich kann das verstehen, wenn du das selber nie erfahren hast. Der kommt aus einem Haus von 10 Kindern. Da hat man sich nicht umarmt und gesagt, ich hab dich lieb, sondern da warst du am Managen, dass das irgendwie und dann Krieg und
Emotionen unterdrücken.
Also da bin ich echt raus in der Beurteilung. So, das nur mal vorweg. Aber ich hatte natürlich einen Spaß dran, genauso wie er den Spaß dran hatte, mich intellektuell zu erziehen, hatte ich mir schon auch den Spaß gemacht, ihn emotional zu erziehen. Und habe ihn einfach immer konfrontiert mit dieser Nähe. Ich habe immer umarmt und er konnte das gar nicht. Also unbeholfenes Drücken und so ganz seltsam. Und das wurde aber über die Jahre immer besser. Und im Anblick der Endlichkeit hat er, glaube ich, gibt ja diese Altersmilde. Und Milde ist das eine, aber eine echte Weichheit bekommen. Insofern wurde es schon emotional dann zum Schluss. Und am Schluss, mein Gott, das ist Wahnsinn, was da passiert. Eigentlich ist es unglaublich schön, wenn du da sitzt an diesem Sterbebett und nimmst diese Hand, und du merkst, es geht dem Ende zu und es gibt keine Sprache mehr und es gibt einfach nur noch die Nähe und nur noch diese Form von Liebe. Und deswegen plädiere ich dafür, klärt eure Sachen untereinander. Und lasst nichts Negatives stehen, weil sonst die Schlussenergie die ist, dass es nicht geklärt ist und nicht cool ist. Und das trägst du selber mit dir mit. Das geht gar nicht um den anderen. Es geht um das, wie gehst du selber die nächsten Schritte in deinem Leben. Und dafür ist Verzeihen und aufgeräumt sein und liebevoll sein ein extrem wichtige Energie, finde ich. Und durch die Erfahrung versuche ich es noch mehr zu implementieren in meinem Leben.
Hat es deswegen, wegen dieses schönen Abschlusses, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, hast du deswegen gar nicht so viel Zeit zum Trauern benötigt, weil ich gelesen habe, dass du dich relativ schnell gleich wieder in Arbeit geschmissen hast? Hattest die erste Show vor der Haustür stehen?
Es ging halt nicht anders. Also das war eher, es gibt immer so zwei Sichtweisen, die habe ich auch selbst, beide. Das eine ist, dass Arbeit relativ zügig hilft, weil du natürlich auf andere Gedanken kommst und musst funktionieren, Scheißwort. Und das lenkt dich natürlich ab. Auf der anderen Seite verschleppst du dadurch natürlich die emotionalen Prozesse. Und das wollte ich nicht. Also ich habe auf der einen Seite meine Sachen gemacht, weil sie zu tun waren. Disziplin, das kann ich gut. Und auf der anderen Seite war mir klar, ich möchte trauern lernen. Ich möchte wissen, was das ist. Ich mag nicht in 1 oder 2 Jahren da hocken und es erwischt mir irgendwie von der Seite permanent irgendein Gefühl, das ich wieder wegschieben muss, weil ich einfach nie reingegangen bin. Und deswegen habe ich versucht, das so parallel zu machen. Auf der einen Seite die Sachen, die gemacht werden müssen, zu machen und auf der anderen Seite mir genügend Freiraum zu nehmen oder genügend Zeit für Reflexion zu nehmen, wie es mir eigentlich geht und was mit mir da eigentlich stattfindet. Und das war wichtig. Also zum Beispiel, ich konnte erst gar nichts schreiben drüber. Also das ging erstmal gar nicht. Und dann habe ich gemerkt, oh cool, krass eigentlich. Ja. Das ist wahrscheinlich jetzt Trauer, akute Trauer. Da kannst du nicht.
Die musst du erstmal bearbeiten.
Musst du erstmal durch.
Ja.
Und Zeit ist ein wahnsinnig wichtiger Vorgang, habe ich gelernt. Also es ist wirklich, dieser blöde Spruch, Zeit heilt alle Wunden, stimmt natürlich nicht, also nicht alle. Aber er hilft schon, den Blickwinkel zu verändern. weil du weißt natürlich, dass das Leben weitergeht, es geht weiter, du hast auch wieder schöne Erlebnisse und so weiter. Es nähert sich deine Seele wieder mit anderen Energien als mit Verlust. Und trotzdem musst du trauern lernen. Ich musste es lernen. Ich glaube nicht, dass man es kann automatisch. Frag mich auch immer mehr, warum wir das nicht irgendwie früher angehen. Also natürlich, weil wir keinen Bock haben auf die Endlichkeit, ist mir schon klar. Aber
ja, dass man das irgendwie in Schulunterricht auch schon irgendwie integriert,
irgendwie oder? Ist es schon echt schräg in unserer Kultur und in diesem neoliberalen Kapitalismus, dass wir so gar nicht mehr auf diese emotional wichtigen Ups und Downs im Leben schauen, die einfach normal sind. Ich sage immer dieses eine Beispiel, weil es halt am plakativsten ist. Früher haben Menschen, die einen wichtigen Menschen verloren haben, am ein Jahr schwarz getragen. Mhm. Du hast aus der Entfernung gewusst, mit dem musst du jetzt anders umgehen.
Ja.
Heute, sagt einer meiner liebsten Freunde, ist Therapeut, der sagt, nach 2 Wochen reicht's mit dem Thema. Mhm. Also in der Arbeit sowieso.
Mhm. Aber also auch, gesellschaftlich reicht's nach 2 Wochen.
Behandeln wir den praktisch schon wieder, der muss schon alle Härten dieses Daseins, muss er schon wieder aushalten.
Ja.
Das finde ich einfach echt krass. Mhm. Und da will ich nicht mitmachen und vielleicht ein bisschen drüber erzählen, dass ich das nicht gut finde und dass man vielleicht mal reflektieren kann, dass man sich den Freiraum nimmt. Also das finde ich wichtig. Mhm. Das war für mich wichtig, dass ich mir immer wieder gesagt habe, nee, wenn ich jetzt traurig bin, dann bin ich traurig. Punkt. Und das ist aber nicht das Gleiche wie depressiv. Das ist ein Riesenunterschied. Traurig sein ist ein anderes Gefühl, ist auch ein anderes Gefühl als Melancholie.
Ja.
Aber es ist wahnsinnig schön, diese Gefühle voneinander zu unterscheiden, zu lernen. Mhm. Weil sonst glaubst du, wenn es dir nicht gut geht, lang, dass also ich würde dann zu neigen und denke, okay, so bin ich wahrscheinlich depressiv. Aber ich war halt einfach nur traurig.
Ja.
Aber das geht vorbei, es ändert sich wieder.
Ich habe während der Interviewvorbereitung einen unfassbar schönen Titel von dir kennengelernt. Du wirst mir gleich auslachen, wenn ich sage, den kannte ich noch nicht, aber ich habe ihn tatsächlich noch nie gehört. Himmel, den du tatsächlich auch auf der Beerdigung deines Papas hast spielen lassen von der CD runter, weil es live, das kann ich auch total nachvollziehen, einfach hat halt einfach nicht funktioniert. Da stellst du dir sehr schöne Fragen, sehr kindliche Fragen in dem Titel. Gibt es diese Tür, vor der jeder einmal steht? Gibt es da einen Gott, den man ganz normal reden kann? Was ist denn deine Antwort drauf? Vor allem nach dieser Zeit, in der du dich so sehr auch mit dem Tod auseinandergesetzt hast.
Also erstmal wollte ich diesen Song schreiben und bewusst natürlich nur fragen, weil mich das schon immer gestört hat, dass Religionen immer mit Antworten arbeiten.
Mhm.
So. Da dachte ich mir irgendwie, was die alles wissen. Ich hätte erstmal fragen.
Mhm.
So. Und das in einen Song zu packen, tatsächlich naive, aber vielleicht dadurch die richtigen Fragen zu stellen, fand ich einfach mal wichtig. So, für mich. Deswegen ist der Song entstanden. Heute würde ich sagen, nach den Erfahrungen und auch, ich beschäftige mich ja mit dem Leben und der eigenen Endlichkeit ja auch, dass es ohne irgendeine Form von Spiritualität ganz schwierig wird, mit dem Leben klarzukommen, finde ich. Dass die Erfahrung des Todes meines Vaters und nicht nur die mich eher daran glauben lassen, dass es sich um eine Transformation, also um ein Ende handelt. Also Transformation in welcher Form auch immer, das ist keine Ahnung, auch ist mir auch wurscht, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, als ich in den Raum bin, als mein Vater gestorben war, und da lag mein toter Vater, war mein erster Gedanke oder mein erstes Gefühl, der ist nicht mehr da. Dieser Körper ist es nicht. Und das fand ich irgendwie eine spirituelle Erfahrung oder eine Sicherheit, zu denken, ah krass, ich empfinde nicht mehr, dass er da ist, obwohl ich den Körper anschaue. Das heißt, der Körper ist es nicht. Was es ist, weiß ich nicht, aber das ist es nicht. Das fand ich zum Beispiel oder finde ich nachhaltig beruhigend. Transformation, glaube ich, irgendwie hat mir, vor nicht allzu langer Zeit, habe ich ja mit jemandem darüber geredet und da sagt er, naja, das Lustige ist, dass wir glauben, also der moderne Mensch, denkt, na, es muss vorbei sein, es ist Endlichkeit. Und es gelingt uns aber ja nicht mal auf der materiellen Ebene. Also du zersetzt dich ja bis in alle Kleinsteile, aber du bist ja nie weg.
Ja.
Also die Idee, dass es wirklich aus ist, ist eigentlich die schräge Idee, weil die komplett wieder die Natur ist.
Ja.
Also alles in der Natur stirbt, also vergeht und greift ein in den allgemeinen Veränderungsprozess und daraus entsteht wieder irgendetwas.
So wie beim ewigen Kreislauf.
Genau, beim Circle.
Ja.
Und dass wir ausgerechnet glauben, wir sind energetisch an diesem Circle nicht beteiligt. Das finde ich irgendwie fast schon mittlerweile die strangere Idee.
Ja, das stimmt. Trotzdem deine Antwort drauf, du hast ja eigentlich beantwortet, du hast gesagt, du kannst es nicht genau erklären, würde ich jetzt mal sagen, aber du bist der Meinung, dass es irgendwie weitergeht, nur wie es...
Na, ich glaube, dass wir sind.
Ja.
So, ich würde jetzt mal... Da kommen wir jetzt echt vom Höckchen auf Stöckchen, wenn wir anfangen, dass, wie wir beide wissen, die Zeit eine menschliche Erfindung ist.
Ja.
So. Also darum sage ich, wir sind.
Ja.
Alles andere ist menschliche Kategorisierung. Und es macht für mich keinen Sinn, das wäre die Antwort, dass wir nicht mehr sind, sondern wir sind. In welchem Zustand auch immer. Und ich glaube, es gibt das, was wir halt da neu interpretieren und denken, ist halt unser Problem. Mhm. Wir haben halt ein paar Dimensionen wahrscheinlich noch nicht auf der Kette und da wird schon irgendwas wird schon stattfinden. Abgesehen davon, dass mein Vater tatsächlich auch lustigerweise immer in diesen religiösen Diskussionen den Satz gesagt hat, an den ich jetzt gerade denke. Und zwar, es ist auf jeden Fall gescheiter, wenn es weitergeht. Für einen selber.
Ja.
Also das ist auf jeden Fall gescheiter.
Das ist auf jeden Fall gescheiter. Das ist doch eine schöne Antwort. Hannes, eine sehr bemerkenswerte Leichtigkeit, die man hier in deinem Buch zu lesen bekommt. Ein Steinpilz für die Ewigkeit, mein Abschied vom Vater, wärmstens zu empfehlen. Auch an dich jetzt hier kurz zum Ende noch eine Frage, die wir immer unseren Gästen stellen. Auch heute auch gerne an dich. Was bedeutet für dich persönlich Glück?
Also ich hab echt zu tun mit dem Begriff, weil mir bewusst ist, dass das Glück in Momenten stattfindet und es mir oft nicht gelingt, im Moment zu sein und das zu empfinden. Mhm. Das ärgert mich einfach so an mir selber. Ich würde es gern besser können. Also ich glaube, das Glück ist da, wann immer es gibt diesen bayerischen Ausdruck, der Zaumstand, wenn es halt alles passt, so, dann geht es auf. Und du solltest tunlich parat sein in dem Moment. Und ich glaube, dass das ist also nicht die Abwesenheit von Unglück, weil das ist ja auch so eine Sicht auf die Dinge ist. Das habe ich gar nicht. Es findet, glaube ich, ganz oft statt in ganz kleinen Dingen und man kriegt es zu selten mit.
Und wenn du es mitkriegst?
Dann, finde ich, verliert man circa 2/3 seines Körpergewichts. Das ist ein Faszinosum für mich. Wenn ich glücklich bin und richtig Glück empfinde, dann löse ich mich lustigerweise körperlich nahezu auf. Also ich halte es tatsächlich für einen nicht irdischen Zustand dadurch.
Schön.
Ja.
Die Antwort habe ich tatsächlich noch nie bekommen, Hannes. Vielen Dank dafür. Man kann dich live sehen, unter anderem am 23. Dezember, Weihnachtslieder singen, unter anderem mit Claudia Kobold, aus meiner Heimat kommt, und Hans Siegel in der Olympiahalle.
Ja, das ist schön. Ich habe ja erst das nicht kapiert letztes Jahr, was das sein soll. Und bin dann reingerutscht, weil ich halt beide gut kenne und wieder nicht Nein gesagt habe. Dachte mir, jetzt zwei Tage vor Weihnachten sowas auch noch. Aber, und es war wahnsinnig schön und es waren tolle Lieder. Also wer Beatles mag, wer internationale, die Clouds singen dabei, hawaiianische Weihnachtslieder zum Beispiel, die man nicht kennt. Und das ist echt ein toller Abend. Und das dauert nur 1,5 Stunden ohne Pause. Und danach geht man heim und ist in Weihnachtsstimmung. Das ist echt der super Abend.
23. Dezember. Und dann bist du ein bisschen auf Lesereise, aber diese ganzen Daten, das sind so viele, du bist so unfassbar viel unterwegs. Das kann man alles bei dir auf der Website nachlesen. Genau.
Danke dir.
Hannes Ringelstädter, unfassbar viel Spaß hat es mit dir gemacht.
Und freut mich.
Hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Ja, sehr gerne.
Das war Ego FM Talk Radio.
Mit Dominik Kollmann.
Dieses und viele weitere spannende Gespräche gibt's zu hören in der Ego FM Mediathek.
Auf egofm.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
Ego FM Talk Radio.
Immer mittwochs von 20 bis 21 Uhr
auf Ego FM.